Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Hallihallo, ihr Lieben. Naschmäulchen.
Ja, heute geht's ran an die Töpfchen. An die
Töpfchen, an den Ofen. Ach,
das ist
ja
lecker.
Ach, ich meine, ich bin ja am Backofen, bin ich ja eine Niete, ne? Am Herd ein Hexer, ne? Sagt Olli Schulz immer von sich, backen kann ich nicht, aber am Herd bin ich ein Hexer und ich weiß, was er meint.
Also bei mir ist eher ein bisschen umgekehrt. Ich mag das Heiße nicht so gerne. Und deshalb habe ich auch immer gerne so Torten und sowas gemacht. Bei mir ist immer das Problem gewesen, ich bin sehr, sehr spontan. So ein Küchen, also zum Beispiel, ich habe oft nach Rezept das gemacht. Und das sah immer nach so einer halben Stunde sah das aus wie Sau. Also kennst du das, wenn so die Seiten so zusammenkleben und so Teigreste so. Genau.
Na klar.
Und dann ist mir das wirklich mehrmals passiert, das kennen wir alle, aber mir ist es wirklich mehrmals passiert, dass ich so la 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 Sahne schlagen drauf mehr jetzt die Fruchtbasis da und so. So, ich wollte das natürlich da mitnehmen, ne? Also ich wollte es fertig machen und mitnehmen.
Klar.
Und jetzt stellen wir das über Nacht kalt.
und
dann machen wir es fertig. Verstehst du? Und ich hab schon Torten transportiert.
Über Nacht war das Zauberwort.
Ja, oder auch so irgend so ein Teil, was so irgendwie den Geschmack dann gemacht hat, ja. Sollte irgendwie stundenlang dann irgendwie erstmal sich so setzen oder so. Das ging irgendwie nicht bei mir, weißt du? Da musste ich improvisieren. Nee, habe ich dann irgendwas reingerührt.
Weil man hat doch keine Geduld.
Nee.
Also ich habe keine Geduld zum Backen. Und das Ding ist ja immer, dass die Leute immer sagen, oh, haben einen Kaffee. Oh, ich kann mir das genau vorstellen, wie es bei ihnen gelaufen ist. Ne? Erst waren sie leidenschaftliche Bäckerin und dann haben sie das Kaffee aufgemacht. Und dann sage ich entweder, wenn die Leute nett sind, genau so war es. Oder ich sage, nee, mein Traum ist ein Haus am Meer. Das ist mein Traum. Kaffee ist echt.
Ja, ja.
Aber backen kann ich null. Ja, und ich habe auch heute, weil ich bin noch so in the mood und habe gedacht, ach, ich mache jetzt mal schwedische Zimtbüller, die mache ich schön, ist ja kein Ding, meine Güte, das kann ja so schwer nicht sein, ne, mit der Hefe und dies und das. Und also, wenn man die mit denen meiner Tante vergleicht, dann muss man wirklich lachen, weil die haben da nichts mit gemein, aber auch gar nichts. Ich habe nämlich gedacht, was mich so ein bisschen stört bei meiner Tante, dass die Füllung immer so ein bisschen mir zu wenig ist persönlich. Da mache ich gleich viel mehr rein. Es ist nichts geworden. Es schmeckte wie so ein Bio-Brötchen. Die sind ja auch immer ohne Fluff. Ne? Die sind ja auch immer sehr so harte Knüppel. Wie so ein Zimt-Bio-Brötchen. Nicht wie so ein fluffiges Hefegebäck.
Würde ich schon sofort anfangen und noch so eine fettige Schicht einweben.
Ja.
Damit da noch irgendwas mitgeht.
Ich sag dir was, die waren von unten schon leicht angebrannt. Von oben waren sie eigentlich klitschig, aber auch an einigen Stellen schon knackig. Und dann waren sie dunkel anstatt hell. Na, wie so Hefezopf so sein soll, so ungefähr. Naja, und dann nenne ich die jetzt, habe ich die heute gleich umbenannt, ne, in schwedische Klitschkos.
Ich habe da meine Lieblingsgeschichte, wenn ich die noch kurz zum Besten, wir reden ja sowieso über
ja,
Essen
klar.
heute. Und es
die
geht
sind ja,
ja
eh viel ja. besser als das, was wir
Na,
recherchiert
ja.
haben.
Ich habe, privat habe ich dir das vielleicht schon mal erzählt, aber hier im Podcast noch nicht. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, was Kochen und sowas angeht, Backen oder was warm machen. Ich habe im Uhlenspiegel in Gießen 3 Jahre gearbeitet und hatte eine neue Kollegin. Und damals, weißt du, ich habe auch dann irgendwie noch davor und danach noch jeweils 3 Jahre in Diskotheken gearbeitet. Und wenn du so 9 Jahre...
Ich weiß, was kommt. Die Geschichte
ja, hör mal
mit
auf,
dem
bitte,
überbackenen
sag mal,
Baguette.
Hör auf mit der Pointe, weil das wäre so typisch für dich, dass du gleich das raushaust jetzt, ja. Auf jeden Fall siehst du eben, wenn du lange in der Gastronomie arbeitest, siehst du jemanden von Weitem an, ob die Person das kann oder nicht. Das merkst du ganz schnell. Mhm. Weil die muss gerne Stress haben, die muss Spaß dran haben, sich ganz schnell zu bewegen, trotzdem immer so ein Auge, wo irgendwie was weggeräumt werden muss und sowas. Und die war exakt genau das Gegenteil von allem, ja.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau, unser Geschäftsführer fand die, glaube ich, ganz attraktiv. Aber das war sie auch nur bedingt. Egal. Auf jeden Fall sollte ich ihr sie einarbeiten. Und es war so semimäßig was los, war gar nicht so schlimm. Und wir hatten so eine kleine Küche von ungefähr 2 Quadratmetern. Es hat auch nie mal jemand was da essen wollen. Es gab auch kaum was. Nur so pissige Pizza-Baguettes, tiefgekühlt. Und es war so ein richtiger Grill, wenn den einer mal gesehen hätte, hätten wir auch sofort das Gesundheitsamt auf dem Hals gehabt, ja. Der hat wirklich so vor sich hin geächzt und gestöhnt und er hat nur noch so ein bisschen gewärmt. Und da habe ich zu ihr gesagt, pass auf, du musst also, ich habe noch so ein bisschen, weißt du, so auf schlau, ne, du weißt schon, du musst das Plastik entfernen, dann wäre schon geil, so, ne. Und dann schiebst du das Ding da rein, wartest so ein paar Minuten und dann drehst du das um, weil sonst ist das nämlich nicht gleichmäßig erhitzt. Na? Sie so, ja, okay. Ich so, die wird eben keiner bestellen, niemals, ja. Tatsächlich, ich bin so an der Theke, die ist gleich um die Ecke von diesem Küchenputz da gewesen. Ich denke so, hä, hier riecht's so komisch. Da bin ich da reingegangen und dann habe ich sie geholt und habe gesagt, sag mal, was ist denn das da? Und sie so, ja, wieso? Du hast doch gesagt, ich soll. Erst soll ich das reinschieben und dann soll ich das umdrehen. Und sie hat es nicht so waagrecht umgedreht, sondern genommen und mit der Käsefläche nach unten auf den Rost gehauen, weil ich ja gesagt habe, sie soll es
Das
umdrehen,
stinkt.
damit es gleichmäßig
Ja.
erwärmt wird. Der ganze Käse ist darunter. Es war so lustig. Und ich konnte das mit niemandem
Stinkt.
teilen, weil ich mit ihr alleine war. Kein Gast, den ich kannte. Verstehst du, niemanden, wo ich so
Ja,
mit
ja,
Tränen überströmtem Gesicht vor Lachen
ja.
das hätte erzählen können, verstehst du? Wahrscheinlich habe ich
Ja.
geraucht. Eieiei. Also das vergesse ich niemals. Und natürlich, ich habe dann gesagt, so Schatzi, du machst das jetzt hier mal sauber, gell? Ne? Und sagst dem Gast
Ja,
mal
boah,
Bescheid,
dann
dass es
ist
noch
das
ein
so.
bisschen dauert vielleicht, ne, bis er sein
Ach, das
leckeres.
ist aber auch so ein Grund, warum ich auch keine Lust habe, einen Ofen zu benutzen. Na, weil es ist doch immer irgendein Belag, was sich da eine Pizza warm macht, nichts unterlegt und dann hat man immer diesen verkrusteten Käse
Immer
dann
Tür
da.
zu
Oh, ich
machen,
hasse
das ist
das.
das Beste. Immer die Ofentür einfach zulassen, egal.
Ach was. Ja, also absperren mit so einem
Da hat mir
Spross,
auch mal
ne?
einer erzählt, ein
Ja.
Freund früher, dass die in der WG so eine Ente gegessen haben und die dann wirklich im Ofen, ich weiß nicht, frag mich, 3 Wochen, 4 Wochen vergessen hatten. Das Gerüst, verstehst du? Das muss wirklich so unfassbar gewesen sein danach, ja? Bah. Ja, das Ofen können wirklich so dunkle, dunkle.
Wir sollten überhaupt nur unsere Geschichten erzählen, die sind ja viel lustiger,
Ja,
finde ich.
wir wollen ja
Ich
heute
habe mal.
eigentlich, unser Bestreben ist ja, wir reden nur über Ess- oder Trinksachen, die irgendwas mit Frauennamen zu tun haben. Genau.
Genau, also der Klassiker ist ja schon mal klar, würde jeder sofort drauf kommen, wenn man jetzt sagt, was fällt dir ein für ein
Genau.
Gericht? Da würde jeder sofort sagen, Birne
Richtig,
Helene.
so.
Und deshalb heißt diese Folge auch so,
Genau.
Birne
Wie Hammer und
Helene.
Klavier und noch irgendwas, ne? Wo
Ja.
die Leute immer das Rot, wo die Leute immer so
Ja.
dasselbe sagen. Genau.
Mhm.
Yep. Ja.
Birne Helene hört sich ja auch so primitiv an, wenn ich das jetzt so ausspreche. Es war ja mal ganz ursprünglich auch anders angedacht, ne? Also niemand würde das Birne Helene, das hört sich an wie so eine drollige Küchenmamsell, die da irgendwie was gebrutzelt hat. Und so war es ja ganz und gar
Ja, und die so eine
nicht.
Birnenform hat. Also, das ist ja.
Ja, und ich stelle die mir auch gleich ein bisschen dicker vor mit Schürze und
Ja.
sowas, ne, die Helene. Ja, stimmt aber alles gar nicht. Aber vielleicht kann man erst mal sagen, wie das Dessert klassischerweise angelegt war. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Habe ich gleich ge mich gefragt, was ist das? Im Originalrezept werden frische geschälte Birnen in Läuterzucker pochiert. Und du weißt natürlich, was Läuterzucker ist, weil du an der Bar gearbeitet hast. Das ist flüssiger Rohrzucker.
Ah,
Also Zucker und Wasser.
geläuterter
Das nehmen
quasi.
die, ja, das nehmen die Barkeeper auch so zum Mischen. Na, das ist schon mal was für euch, wenn ihr vielleicht mal nochmal so ein Kreuzworträtsel macht oder im Pubquiz seid. Läuterzucker, ne? Ist einfach nur flüssiger Rohrzucker. Ja, und nach dem Auskühlen auf Vanilleeis angerichtet, mit kandierten Veilchen bestreut. Und dazu wird eine heiße Schokoladensoße gesondert gereicht. Bitte, wenn wir Birne Helene, da kriegst du da
So ein
irgendwie so
Dosen,
eine
so ein
ekelhafte, so eine
Dosenpfirsich.
Dosenbirne und irgendwie so ein Instant-Kakao-Zeug da
Ja.
drüber. Und wenn du Glück hast, dann noch hier von Bruno Gelatti kriegst kriegst du noch so eine Vanille-Eiskugel.
Langnese, die Riesenpackung oder ja, die Ja-Packung.
Ja, das ist ja noch das gute Eis. Ne? Ach, ja.
Ja.
Und das Dessert wurde 1817 von Auguste Escoffier kreiert. Und der Auguste, der wird uns noch öfter begegnen. Das war wohl der, ja, der Chefkoch schlechthin. Der hat wohl auch die Haute Cuisine so eingeführt, sagt man heute. Das war wohl der Erste, der das so mit eingeführt hat.
Ja, das war Mitte des 17. Jahrhunderts, was rede ich denn, 19. Jahrhundert.
1870.
Genau. Und der hat auch im Petit Moulin Rouge gearbeitet, was ich ganz süß finde. Zweimal sogar.
Und der hat auch nachher in den ganz großen Restaurants hat er auch mitgewirkt, in den großen Hotels, so im Carlton und so war der nachher. Also das ist ein Name, Leute, das könnt ihr euch schon mal merken.
Er hat mit 73...
Auguste Escoffier, das merkt ihr.
Er wurde auch
mal
Ritter der Ehrenlegion und hat mit 73 seine Memoiren geschrieben. Also der war irgendwie... Und ich fand es auch voll süß, der ist auch irgendwie 2 Wochen nach seiner Frau ist der gestorben. Das war so einer,
ein treuer Koch.
Delphine hieß die, wie das Tier.
Ja.
Und ist jetzt in der Familiengruft mit ihr zusammen. In Monte Carlo haben sie am Ende gewohnt. Da haben sie sich zur Ruhe gesetzt, um noch ein paar schöne Jährchen zu haben. Und dann ist sie gestorben und 2 Wochen später er. Ich finde sowas immer voll süß.
Ja, das rührt einen an. Und er hat ja auch wirklich bedeutende Menschen ausgebildet. Ne? Ho Chi Minh. Welche Hauptstadt von welchem Land? Das wäre jetzt die Quizfrage. Ho Chi Minh Stadt, Vietnam. Der war, bevor er da, war der Diktator?
Nein, das war ein Kommunistenführer. Nein? Der war 27 Jahre Präsident. Wir wollen den jetzt mal hier nicht gleich irgendwie zum Diktator machen, ne?
Nee, ich weiß es nicht.
Aber er hat auf jeden Fall sein Handwerk in Sachen Kommunismus als Küchenhilfe im Carlton gelernt, ja?
Das ist doch süß, die Geschichte, finde ich. Ne? Alles zur Birne Helene, so ein Randwissen noch, ne, was man noch mitnehmen kann.
Und nach welcher Helene ist das denn jetzt benannt? Ja? Helene Weigel oder Helene Fischer oder Helene, wer ist denn die bekannteste Helene, die wir so kennen? Ja?
Die schöne Helena eigentlich, La Belle Hélène, ist eine Oper von Jacques Offenbach. So.
Ja, und da geht es auch Da geht es ganz schön, da sind die alle nackig gewesen damals in Paris, ja. Weil das durften die nämlich.
Aber nicht bei jeder Aufführung, würde ich sagen. Hier in Deutschland war das nicht so. Nur in Paris und nur so in den richtig großen Städten. Wien und in Paris, da waren die ganz nackt.
Die Hortense Schneider, ja, die schöne Helena gespielt hat, die war immer ganz nackig. Und das war eben damals so, dass wirklich diese Offenbach-Operetten in den höchsten Adelskreisen gezeigt wurden und der Amüsierbedarf war sehr groß. Und in den Logen, die besseren Herren saßen immer in den Logen, wo dann auch die Sängerinnen vom Chor und so hingingen. Und es war dann so eine Mischung aus Bühnendarstellerin und Prostituierter. Die Kombination war damals so Kurtisane, so Stichwort Kurtisane. Das war also damals so üblich, sage ich jetzt mal. Lockere Moralvorstellungen hatten die.
Und daher kommt es auch mit diesen Offenbachiaden, besonders über sich, über die Mittelschicht, über die Neureichen und Emporkömmlinge lustig machen. Mhm. Oh, das ist ein schwerer Satz. Ja. Können wir ja auch mal etablieren, das Wort.
Ja, also und da war hier eben halt eben diese, und blonde Haare bei diesen Offenbach-Dinger, da hatten die alle blonde Haare. Und das war damals, was ich interessant fand, nur daran hast du Prostituierte erkannt, an den blondierten Haaren.
An gefärbten Haaren, ja.
Und das wurde also normalerweise von Frauen der Mittelschicht als barbarisch angesehen. Und das haben eben die durften dann als Frauen der antiken Welt so über die Bühne springen, ja. Genau. Und die Marie Geistinger, die war das dann in Wien. Und man hat von ihr gehört, sie war eine höchst routinierte Schauspielerin, aber leider nur eine leidliche Sängerin mit einem tadellosen Körperbau.
So, wenn es reicht. Mhm.
Ja.
Wenn es reicht.
Und das Ding ist halt eben, dass die Frage ist, weil es hieß, dass für diese Schauspielerin er bei der Pariser Premiere dies gemacht hat. Ach so, Moment, wo, ich bringe das mit durcheinander mit der Pfirsich-Mehlbar. Wir müssen aufpassen, ja, weil das hat er beides kreiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und nach der schönen Helene auf jeden Fall soll das also bedacht sein. Da, er hat da für die Pausen und danach für die Leute gesorgt und hat eben diesen Nachtisch gemacht. Und alle haben gesagt, das ist ja so toll. Und da wurde das dann eben mit dieser Jacques Offenbach Operette gekoppelt, vom Namen her. Mit der schönen Helena. Genau.
Ja, gut. Das wollen wir so annehmen. Ja. Das hört sich auch gut an, finde ich.
Wenn wir jetzt für alles eine Viertelstunde brauchen, schaffen wir gar nicht so viele, wie wir hier gerne hätten.
Nee.
Es wird aber nicht so sein.
Nee. Ach, manche Sachen sind auch kurz einfach nur. Ja. Das ist auch nicht so ganz so toll. Aber weil die Birne Helene eben unser Einstieg ist und auch der Titelname, konnte man über die schon mal ein bisschen mehr berichten jetzt. Wir wollen ja auch ein bisschen bilden hier.
Auf jeden Fall.
Ja. Dann haben wir die Madeleines. Die mag ich ja sehr gern. Die schmecken mir ja sehr gut.
Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch keine gegessen. Ich kenne die von Marcel Proust, wo er irgendwie dann so Ewigkeiten schreibt, ja, auf seiner Suche nach der verlorenen Zeit schwärmt er ja von diesen Madeleines, ne? Und das heißt ja Madeleine-Episode. Und damit hat er dieses Gebäck ja quasi weltbekannt gemacht. Ne?
Durch den Schriftsteller.
Ja, wie er sich da erinnert, ja, an diesen Geschmack und so, ja. Mit einem Schluck Tee.
Ja. und dann kommt hier noch ein ganz berühmter Chefkoch jetzt, der das Ganze hier noch mit anrührt. Und zwar auch der berühmte Chefkoch Marie-Antoine Carême war für die Madeleines bekannt. Und der Carême und der andere von eben, den Namen habe ich schon wieder vergessen, die kommen immer öfter vor, so in dieser Zeitspanne. Also das waren wohl so die ganz wichtigen Hexer am Herd und am Backofen.
Ja. Und die Madeleine soll auch eine Köchin gewesen sein, Poulmier.
Ja,
am Hof des Herzogs von Lothringen. Und daher, also die war auch Konditormeisterin und die hat die, glaube ich, erfunden. So würde ich das mal so sehen. Daher kommen die Madeleines.
Ja, wollen wir auch.
Genau.
Ja, das wollen wir auch so sehen.
Ja. Und wir haben dann irgendwie noch als die Erfindung der Tortellini, die auch was mit einer heißblütigen Fürstin zu tun haben, Lucrezia Borgia von Modena.
Ja, das war eine heiße Frau. Hast du das gesehen, die Borgia, die Serie?
Nee.
Die fand ich ganz gut.
Ja. Wo lief das? So Weihnachtsprogramm ARD oder was ist das?
Das lief irgendwann mal im ZDF. Also fand ich sehr gut. Viel Sex and Crime und Papst und so. Hm? Ja. Ja, die Luisa, das lese ich mal vor, weil die Geschichte ist ja eigentlich ganz nett. Die hatte ja eine große Anziehungskraft auf Männer und an einem Abend des 14. Jahrhunderts reiste sie von Modena nach Bologna und stieg für die Nacht in einem Gasthaus in einem kleinen Ort ab. Der Wirt des Gasthauses war so von ihr verzaubert, dass er ihr bis zum Zimmer folgte und heimlich durchs Schlüsselloch blickte. Dort konnte er einen kurzen Blick auf den milchweißen Bauchnabel der Fürstin erhaschen. Dies inspirierte und erregte ihn so sehr, dass er... Nein, nicht, was ihr glaubt. Dass er sogleich in die Küche eilte, um eine Nudel zuzubereiten, die so fein war wie Lucrezia Borgias Bauchnabel. Das ist doch nett.
Ja, bei jedem Tortellini, den ich ab jetzt esse, muss ich an diesen Bauchnabel denken. Das ist vielleicht so ein bisschen, ist so ein bisschen tagesformabhängig, ob ich das dann gut finde oder nicht.
Ich mag die gar nicht so gern. Tortellini bin ich nicht so ein großer Freund
ja,
von.
Ja, was ich überhaupt nicht mag, ist Lasagne.
Wir sind die einzigen Frauen auf der Welt, die keine Lasagne mögen, beide. Ich hasse Lasagne.
Ja, das ist für mich
das
Essen
so eine ekelhafte Konsistenz.
Weißt du? Das ist so Lutschessen.
Nee, ich mag das nicht. Es ist einfach so ein zahnloses Essen. Das geht mir ganz genau.
Ich vergesse nie in der Bauerkantine. Freitags hatten die wirklich, das war noch nicht die Hochzeit des vegetarischen Gerichts. Und da hatten die freitags immer Fisch und alternativ was ohne Fleisch und Fisch. Das war damals ein Teigfladen. in den Spaghetti eingewickelt waren. Kannst du dir das bitte vorstellen?
Wie Teig in mit Nudeln?
Jawohl. Und dazu so eine klebrige, so eine, wie kann man das erklären? Sah aus wie so Kleber in Rot. So eine ganz schlechte Tomatensauce. Und das war das Essen. Phänomenal.
Die verachteten Vegetarier da, die haben dort nur so ein
Dreck. Ja, richtig, total. Also es war wirklich, so richtig mit uns konnten sie das damals machen, ja. Unglaublich.
Von deiner roten Soße jetzt zur Bloody Mary. Da gibt es verschiedene Geschichten von der Bloody Mary. Auch unter anderem, das steht hier jetzt gar nicht in unserem Skript, aber ich erinnere mich, dass es auch hieß, das war eine der Frauen von Hemingway, nach der das benannt wurde. Aha. Aber die meisten sagen, nee, das stimmt nicht. Das kommt ja von unserer Frau, die wir auch schon mal vorgestellt haben, die Maria, ne?
Naja.
Maria Tudor.
Ja, die einen sagen das, weil sie halt eben als Bloody Mary verschrien war, weil wegen der vielen Kämpfe mit den Protestanten. Und es gibt aber auch noch die Variante mit Mary Brown Warburton, die Schwester war von dem Hollywood-Schauspieler George Jessel. Und da gibt es eine Thekenlegende, ich mag das Wort sehr, Thekenlegende.
Besser als Thekenschlampe.
1927 in einer durchzechten Nacht in Florida, wie geil, ist eine Flasche Wodka noch übrig gewesen. Und die haben sie halt gesoffen mit dieser Worcester und Zitronensaft. Und da wurde ihr schönes weißes Kleid mit dem Zeug bekleckert und sie hat dann gesagt, now you can call me Bloody Mary George. Und das
kann doch sein.
Das gefällt mir irgendwie.
Das kann doch auch sein. Na, und das andere, okay, der Bloody Mary, die Maria, die wurde ja auch sehr blutig geköpft, wenn ich mich erinnere an die Geschichte. Weißt du, da war doch das Messer so stumpf und hat er doch dreimal angesetzt da, bis er da den Nacken durch hatte. Und dann ist doch noch dieser Hund, der hat sich doch noch in ihren Kleidern verfangen und der war doch auch blutüberströmt, ihr kleiner Hund.
Ja, der wollte doch dann immer den Kopf haben, ne? Da wollte er immer den Kopf wegtragen. Und was ich sehr lustig finde in dem Zusammenhang mit Bloody Mary und Maria Tudor, dass sie seit ihrer Jugend starke Menstruationsbeschwerden hatte. Und in ihren späteren Jahren wurde sie gegen diese Beschwerden oft zur Ader gelassen. Das steht wirklich ohne den Zusammenhang mit der Bloody Mary, findet man das im Netz, wenn man tief gräbt. Finde ich aber sehr lustig, wenn man dann überlegt, dass sie deshalb vielleicht... dass der Drink nach ihr benannt wurde.
Ja.
Ja, magst du sowas? Magst du Tomatensaft?
Ja, im Flieger natürlich.
Aber warum trinken? Weil alle Leute Hunger haben.
Sonst, man trinkt es doch wirklich nur im Flieger, weil das auch dieses Heckmeck ist einfach, dass man da noch was zu tun hat, dass man sich da ein bisschen Salz und Pfeffer mit reinmacht, ein bisschen umrührt. Man hat zu tun.
Aber alle haben Hunger im Flieger. Alle haben irgendwie Hunger und deshalb trinken die das Zeug.
Ich habe aber auch mal gehört, dass es wirklich gut sein soll im Flieger. Das hat irgendwas mit der Höhe zu tun.
Ja, so salzmäßig meinst du, das ist so ein bisschen irgendwie, ja. Andere sagen, Alkohol ist mega.
Ja, kommt drauf an, wie lang der Flug ist und was man noch vorhat, würde ich sagen.
Und wie spät es ist.
Ja. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg in Urlaub bin und ich sitze im Flieger, da kannst du ganz sicher sein, dass ich mir da einen Wein bestelle.
So morgens um 8.
Zum Einstimmen. Ich muss ja nicht mehr, ich muss doch nichts mehr tun dann.
Genau, das stimmt.
Ich habe doch meine Unterlagen immer in so einer extra kleinen Tasche immer, wo so ein Flugzeug drauf ist. Hast du auch so eine Tasche für Reiseunterlagen? Habe ich so ganz spießig mir mal gekauft.
Ja.
Ich muss das immer alles am Mann haben, weil das macht mich total wahnsinnig, wenn die Bordkarten auf einmal weg sind. Weißt du, man fummelt so lange rum und auf einmal sind dann, wenn man sie braucht, die Bordkarten auf einmal weg. Da kriege ich Schweiß auf.
Ja, sowas habe ich nicht. Ich habe das auch immer direkt. Ich bin jemand, ich bin jemand, der schon vorher, ich gehe auf die Schlange zu und ordne schon alles, was ich brauche, wenn ich vorne angekommen bin. Ja,
so mache ich es auch. So, ganz genau so mache ich es auch.
Total. Also ich liebe so Struktur. Und ich hasse nichts mehr, als wenn mich sowas aufhält oder so. Weil ich so immer eilig habe.
Aber ich meine, du bist da jetzt gar nicht richtig drauf eingegangen. Aber ist es nicht wirklich verrückt, dass wir beide Lasagne hassen?
Doch, das ist wirklich verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Weil die meisten Menschen mögen Lasagne. Ja. Ne? Ich mag das gar nicht. Ich mag diese scheiß Platten nicht, diese Nudelplatten, dieses Wabbelige.
Das Wabbelige, genau. Ja, ja, ja. Da können wir ja irgendwann noch mal eine ganze Sendung drüber machen.
Ich mag auch keine Béchamel-Soße, muss ich auch mal ganz klar sagen. Ich hasse Béchamel-Soße.
Ja, ja, die ist so ein bisschen teigig. Ich persönlich mag Öl und Fett unheimlich gerne. Also ich bin jemand, ich hau wirklich dermaßen, frag mal meine Kinder, ja. Die essen alle Salate ganz ohne Öl, weil sie ihre gesamte Kindheit öltriefende Gurkensalate, ich habe ja auch zu jedem Scheiß mal einen Salat. Und ich wirklich, du siehst mich so mit so einer, ich mag auch gerne halt leckeres Öl, so weil ich halt gepresst und so. Ja. Und dann siehst du so, während andere so einen Schwupps da reinmachen, ist das bei mir so, weißt du, und du siehst so, wie ich diese Flasche halte und denkst immer, die Frau muss doch jetzt mal irgendwann wieder absetzen.
Ja.
Aber ich mag es wirklich, wenn jedes Blatt durchtränkt ist.
Das macht doch der Koch auch immer. Dann sagt Tim Melzer mal, hier ein Spritzer Öl, und wenn man aber genau guckt,
Geschmacksverstärker, ist doch logisch.
Ja, logisch. Fett, Salz, Zucker. Lecker. Ich meine, das bin ich. Also im Grunde bin ich Bretonin, weil ich an alles Butter mache.
Ich mache auch überall, hau ich Butter rein.
Überall
Butter. Nudeln fertig gekocht, zack, sofort ein Riesenstück Butter.
Ja, muss doch. Schmeckt doch sonst gar nicht. Schön salzig und mit Butter.
Auf jeden Fall.
Dann braucht man nicht viel. Na. So, was haben wir noch? Die Mary können wir wieder... Ach so, jetzt kommt's zur Charlotte. Da kann ich was sagen. Aha. Charlotte. Wir sagen immer Charlotte, ne? Die Erdbeerschalotte haben wir auch schon im Café gemacht. Es ist eine köstliche Torte, muss ich sagen. Und die Form bestimmt das auch so. Dieses ist so eine Kuppeltorte. Und wir machen das immer so, dass dann so, wir machen so Biskuitrollen selber. Und da ist so ein Zeug drin und so Marmelade und so. Und die legen wir dann, die schneiden wir so auf und dann legen wir die aus. Das sieht aus wie Gehirn sozusagen. Und dann kommt so eine ganz tolle bayerische Creme da rein. Oh, und die schmeckt, so eine Erdbeerschalotte. Köstlich ist die. Oh, ich bin ein großer Freund. Ja, und dann machen wir da immer ein bisschen Maraschino-Likör mit rein.
Also, wenn ich das nächste Mal wieder bei euch in der Gegend bin, will ich davon ein Stück essen, gell?
Ja, das wäre schön.
Also, benannt ist sie nach der Frau des englischen Königs George III., Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz. 1744 bis 1818. Ja.
Ich glaube, das war die Mutter von der wir schon mal eine Sache gemacht haben, die da in der Verbannung war, diese Dorothee Charlotte.
Ach komm, echt?
Ach,
den Bezug habe ich jetzt nicht hergestellt, kann ich auch jetzt so nicht schnell sagen, ja.
Nein, ich kann doch keiner so schnell nachdenken.
Aber siehst du, mit dieser Charlotte ist genau dasselbe. Du kannst die erst servieren, wenn die schnittfest ist. Die muss so lange gekühlt werden, ja. Wäre schon wieder nichts für mich. Und vor dem Servieren wird sie gestürzt. Das wäre das Ende der Schönheit von diesem Ding, wenn ich die stürze, ja.
Ja.
Also.
Siehst du, steht da auch bayerisch Creme. Mhm.
Ja, klingt gut. Fruchtpüree. Allein das Wort Fruchtpüree ist bei mir schon immer positiv besetzt. Ja.
Ja. Bist du auch ein Typ, der nimmt kein Sahneeis, sondern eher. Dieses Sorbet.
Nee, es kommt oft drauf an, wenn ich Durst habe, dann sehr gern Zitroniges so. Und wenn ich Hunger habe, dann eher so Joghurt-Eis mag ich sehr.
Ich mag aber auch sehr gern Karamell-Eis.
Ja, ist auch toll.
Ach, ich bin da. Oder Mango-Eis mag ich auch sehr
gern. Ja, Mango-Eis ist so, dass wenn du es nicht richtig mega erwischst, schmeckt es halt nach null irgendwie. Schmeckt einfach nur nach Wasser.
Ja, nee, da musst du schon ordentlich Aromastoffe drin haben.
Ja, du musst hier,
richtig Hunger. Jetzt kommt aber was zum Abhören. Sag ich gleich.
Ja, die, Ja.
Ne? Also die Schildkrötensuppe nach Lady, und da weiß ich nicht, Curson. Also,
Curson ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ich würde sagen Curson, weil irgendwas war mit britisch da. Ja, und zwar ist das so ein Consommé. Also man würde zu Hause würde man sagen, eine Brühe. Eine Consommé. Und da sind drin, wirklich Schildkrötenfleisch ist da drin. Und das war so eine Königin der Suppen war das früher. Und ich habe auch gelesen, dass da auch noch zusätzlich so ein bisschen, ich glaube, es war Rinderfleisch, kommt da auch noch mit rein. Ich habe mir das Rezept mal angeguckt und so ganz dolle Gewürze und sowas alles.
Also jeder, der mit dem Gedanken flirtet, mal irgendwann illegal eine Schildkrötensuppe zu essen, ist ja inzwischen illegal, der sollte unbedingt die Geschichte von Patricia Highsmith lesen. Das ist eine Kurzgeschichte, da geht es um eine Schildkröte, die im Kühlschrank ist, lebend. die zu einer Schildkrötensuppe verarbeitet werden soll und dann auch verarbeitet wird und einen kleinen Jungen. Viel Spaß.
Oh, wie gemein.
Jawohl. Da muss ich heute noch dran denken, das ist Jahrzehnte her, wirklich. Ah. Und es ist so.
Aber du weißt schon, dass Schildkröten überwintern in Kühlschränken, das weißt du, ne? Wenn jemand eine Schildkröte im Teich hat, dass die die rausnehmen und die sind in Kühlschränken.
Jetzt rede ich aber hier von Schildkröten im Teig und nicht im Teich. Und zum Beispiel 1959 wurde von Lacroix, dieser wunderschönen, ich weiß, wie die aussieht, so edel sieht es aus, ne? Diese. Suppenfirma, wurden 250 Tonnen Schildkröten verarbeitet. Ja.
Oh nein, furchtbar.
Und zwar in Frankfurt-Niederrad. Da war nämlich diese Fabrik. Und das in 96 wurde sie dann Gott sei Dank geschlossen. 2002 gab es nochmal welche, die wurden zum Verkauf von einer Sorte, die nicht unter Naturschutz stand.
Bitte, welche Schildkröten stehen nicht unter 2002 Naturschutz?
2002 gab es eine nicht geschützte Schildkrötenart.
Ja, aber das ist so widerlich wie Haiflosse,
ja,
oder?
Ja, ganz schlimm. Und diese Courson hat es halt eben mit so einem Sahnehäubchen, hat sie diesen Geruch, weil sie da Alkohol reingekippt hat.
Sherry.
Hat sie, nach ihr ist auch dieses Lied Sherry, Sherry Lady. Und sie hat also es war ein überzeugter Abstinenzler und dem hat sie sozusagen das untergejubelt unter diesem Sahnehäubchen. Ja. Mhm. Und deshalb als Geruchsverschluss, nächstes Wort, was ich auch sehr schön finde heute.
Das finde ich auch schön. Sahnehäubchen als Geruchsverschluss. Das haben die auch immer gemacht mit diesen Pharisäern. Na, wenn man auf den Inseln immer diesen Pharisäern trinkt, das ist genau das Gleiche. Da haben die auch dann in den Kaffee ordentlich rum, schön Sahne rauf für den Geruchsverschluss.
Ja, aber sie hat es.
So, nochmal als Verbrauchertipp hier einfach für euch bei der Kaffeetafel.
Ich meine, sie hat es auch nicht richtig erfunden. Das wurde nur nach ihr benannt wegen dieses Alkohols da drin. Und immerhin auf einer Rundreise durch Indien sah sie zum ersten Mal ein indisches Panzernashorn und hat ihren Mann gebeten, das musste die ja damals noch, ein Reservat für bedrohte Tiere zu errichten. Und daraus entstand dann ein Nationalpark, der auch nach ihr quasi benannt wurde. Kaziranga, so eine Mischung aus ihrem Namen und irgendwie was Indischem.
Ja, aber die Schildkrötensuppe hat sie bis zu ihrem Ableben noch gelöffelt, oder was?
Da sind keine seriösen Überlieferungen vorhanden.
Ja. Ja. Naja, aber immerhin hat sie da so den Kaziranga-Nationalpark errichtet. Das ist doch was.
Ja, und dann wollen wir jetzt direkt, bevor uns die Zeit wegläuft, damit wir das auf keinen Fall vergessen, auf die Forelle Müllerin, weil die ist ja nach Ilka benannt. Ilka, wie machst du denn die Forelle Müllerin?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich hab noch nie in meinem Leben eine Forelle zubereitet, aber ich habe es mir gestern angeguckt, weil ich wusste schon, du wirst mich fragen. Also man macht das so, man kauft eine frische Forelle und dann kann ich auch gleich sagen, man erkennt es, dass die Augen noch ganz frisch sind und die Kiemen noch rot und alles. Das muss schon ausgenommen sein. Dann salzt man es von innen, also man schüttet ein bisschen Salz nach innen rein, dann salzt man es noch ein bisschen von außen und dann legt man das in Mehl. Und deshalb ist es eigentlich Müllerinart, weil man wendet das in Mehl. Aber dann könnte man auch zum Butt oder zur Scholle, könnte man auch sagen,
kann man nicht so eine falsche Forelle nehmen, auch wie falscher Hase, irgendwas, was so ähnlich aussieht und kein Tier
Tofu
war?
Tofu oder was?
Ja.
Tofu? Ja. Eine Tofu-Forelle. Ja. Dann kannst du auch so eine Marzipan-Forelle nehmen.
Tofurelle heißt sie dann.
Tofurelle.
Tofurelle Müllerin. Das gefällt mir, Ilka. Die Tofurelle. Das machst du. Du bist die Erfinderin der Tofurelle Müllerin.
Das finde ich schön.
Müllerinnenart. Das ist was Herrliches, ja. Und
Also man brät die dann in Fett und dann kommt nachher noch so Zitrone ran. Also eigentlich könnte man das mit jedem Fisch machen. Ich glaube, nur wegen des Mehls heißt es Müllerinart.
Ja, aber das hat schon auch eine starke Strahlkraft, der Titel, auf jeden Fall. Und die schöne Müllerin ist ja ein Heimatfilm. Also es gibt ja da verschiedenste Sachen. Also es gibt da diesen Gedichtezyklus und dann hat Schubert diese Lieder gemacht, damit und dann
alles über
Ilka. Und dann wurde dieser Film, Der ist auch wieder mit dem Paul Hörbiger, über den wir ja kürzlich erst gesprochen haben, der gut aussehende Paul. Und
nein, wir haben über Paul Hubschmidt
gesprochen. Ach, scheiße, Paul Hörbiger ist der dicke Alte, mit der so österreichisch. Das ist der dicke Alte, ja, ja. Scheiße, verwechselt. Aber was ich noch interessant finde, Wolfgang Neuss spielt da mit. Kennst du Wolfgang Neuss?
Vom Namen her.
Der Mann mit der Pauke. Das war so ein kleiner, pfiffiger Typ, der hat früher auch ein bisschen mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft zusammen und so, ja. Sehr gut befreundet mit Dieter Hildebrandt. Und der ist ja dann, ist der irgendwann in ein Zimmer gegangen und ist nicht mehr rausgekommen. Und hatte so lange Haare und nur noch einen Zahn. Und saß da jahrelang, hat er das Haus, diese Wohnung nicht mehr verlassen. Und der Einzige, der ihn noch besucht hat, war Dieter Hildebrandt. Bis zum Ende, Wolfgang Neuss. Ich fand ihn sogar ganz knuffig so als junger Typ. Der hatte sowas, ja, man würde sagen, Pfiffiges so. Und dann ist der durchgedreht. Und saß dann immer, manchmal gab es irgendwie einen Sternreporter, der dann zu ihm vorgedrungen ist und hat ihn dann fotografiert und irgendwie ein bisschen was erzählen lassen. Aber der war verrückt. Ich würde das mal so sagen, ja. Und Dieter Hildebrandt hat ihn immer noch besucht. Ich habe nämlich mal die Biografie von Dieter Hildebrandt gelesen. Und toller fand Mann. Es, ja, auch ein sehr, sehr geradliniger Mensch, finde ich so.
Ja, und sehr extrem guter Humor, extrem guter
ja,
Humor.
Ja, und eine Instanz. Ja. Ja. Ja.
Aber konnte man auch die alten Sachen, konnte man sich immer noch gut angucken, ne, was so wiederholt wird. Es kommt nicht aus der Mode.
Auf keinen Fall. Und deshalb solltet ihr euch auch unbedingt mal die schöne Müllerin angucken. Weil das ist wirklich, also das wurde so ein bisschen von der Kritik verschieden wahrgenommen. Es hieß zum Beispiel eine uröde Liebesintrige. Der Regisseur hätte seine, das hat der Spiegel gesagt, der Regisseur hätte seine Sorgfalt, die er immer anwendet bei Filmen, auch an die Schauspieler und die hätten davon profitiert, aber es wäre leider, leider nicht so spannend. Es wäre ein Trachten- und Schützenfest, ein filmisches. Und Herzschmerz satt hat jemand anders Cinema geschrieben und ein Heimatfilm mit aufgesetzter Volkstümlichkeit, sagte der Filmdienst. Also es kam nicht so richtig mega an, leider.
Aber das war doch, da war doch, es über, die Produktion wurde doch überschattet vom Tod des Kameramanns.
Ja, der hat sich umgebracht, weil er da mitgemacht hat.
Das finde ich aber auch gruselig, dass das so ein schlechter Film war.
Ja, Alfred Birks hieß der. Da müsste man auch nochmal gucken.
Und dafür gebe ich mich jetzt daher, die schöne Müllerin.
Ja, aber vielleicht kommt es ja nochmal, wird es nochmal verfilmt mit dir in der Hauptrolle, Ilka.
Ja, Naturidylle, Liebe, alteingesessene Dörfler mit Vorurteilen gegen junge Liebende.
Ich kann mir so vorstellen.
Bitterböse Intrigen und ein romantisches Happy End.
Ich kann mir dich so gut vorstellen, wie du mit so einem Blütenkranz auf so einem Holzboden tanzt, mit so schweren Schuhen.
Ja, so Holzklocks. Ja,
und wie du da irgendwie so eingehakt.
Habe ich jahrelang getragen, so Holzklocks. Ja, so
und die ganzen jungen, strammen,
ich bin auch volksnah.
Dörfler, die dann irgendwie drumrum stehen, verstehst du, und dich so beklatschen. Also,
ja, das mag ich.
Mag das auch.
Die Vorstellung gefällt
mir. Gefällt das
mir.
Auch.
Jetzt aber nicht noch mit Lederhosen kombinieren, dann sind wir im
falschen. Ja, dann sind wir auch im falschen.
dann sind wir beim Förster im Walde.
Ja, falsche Region von Deutschland. Nee, das muss schon ein bisschen im Norden ansässig sein. Mhm. Ja.
Mhm. Nö, gefällt mir auch.
Apropos Norden, du hast vorhin ja das mit dem Blut, das wollte ich ja übrigens, Tomatensaft und Blut. Da warst du einfach schneller, das fand ich so genial, ja. Und Gray, du bist ja im Norden zu Hause und wir wollen das nur ganz kurz anreißen. Finde ich aber, es gibt tatsächlich einen Tee, der nach der Ehefrau von Earl Gray, den es ja wirklich gab, nachdem der Tee benannt ist, die heißt Madame Gray. Madame
Lady Gray.
Lady Gray. Ist beides gibt es. Mesmer hat Madame Gray auf den Markt geworfen.
Mary Elizabeth Gray, ja, aber das ist auch, weißt du, Mesmer ist für mich auch irgendwie so eine komische Billigteemarke irgendwie, das ist für mich nichts.
Ach,
ne, und der andere Lady Mesmer Gray, der ist ja von Twinings.
Bitte?
Der gute Twinings, das finde ich ein bisschen cooler. Muss
ja,
ich sagen.
Aber das ist, du bist so ein Teesnob, war ich nie. Ich habe es versucht, nee.
Na, ich bin ja im Café, habe ich ja echt sehr, sehr gute Teesorten. So, deshalb habe ich mich da natürlich auch mehr mit.
Wir haben ja mal so einen phänomenalen Tee bei dir getrunken auch. Die Luzi, meine Tochter, ist ja so abgegangen auf den Tee und du hast ihr noch was geschenkt davon. Ja, das stimmt. Das war super.
Ja. Mm.
Ja. Ja, ich bin da auch
Also
neidisch.
wir trinken auch gerne Earl Grey. Also mein Mann und ich trinken im Herbst, wenn es Herbst wird, trinken wir gerne ein Early, sagen wir dann immer. Machst noch ein Early, heißt es denn hier
Ja,
immer.
aber die weibliche Form habt ihr noch nie getrunken. Madame Cray, Lady
Nee, und das
Cray.
wird auch nicht meiner sein, das kann ich dir so schon sagen. Das, der normale Earl Grey ist ja eigentlich nur Schwarztee mit Bergamotteöl, ne? Und das mag ich total gern. So dieses bitter zitronige, das mag ich total gern. Und der Lady Grey wurde ja im Grunde nur erfunden, weil der andere so zu kräftig ist. Na, und da haben sie ja dann einfach Orangen- und Zitronenschalen reingemacht und ganz einen Hauch nur von dem Bergamotteöl. Na. Den gibt es aber auch in allen Varianten, will ich nur mal so sagen. Man muss den nicht als Schwarztee nehmen, man kann den auch grün, Earl Grey gibt es auch. Und es gibt auch sogar mit Räubusch gibt es auch Earl Grey, der schmeckt aber nicht so gut. Wollte ich nur mal so
Also mit der
sagen.
Mary hatte der Cray, hatte der 11 Söhne und 5 Töchter. Und weil die ganze Zeit schwanger war, hat er noch nebenbei mit der Georgina Cavendish, Duchess von Devonshire, hat er eine illegale Tochter, Eliza Courtney. Und dieses Weibsstück, über das findet man was, ja, weil sie eine Duchesse war. Und die hat also mit ihrem Mann gleich irgendwie mal so eine Zeit lang so eine Ménage à trois gehabt, irgendwie, weil sie so eine andere Frau kennengelernt haben, das haltlose Stück, ja. Und während die andere irgendwie sich immer noch gefreut hat, dass eine Teesorte nach ihr benannt wurde, ja, hat die irgendwie mit ihrem Mann da die Frau, dieses Kind gekriegt und hat routinemäßig um Geld gespielt. Und zwar hat sie ruinös, das nächste Wort, was ich sehr schätze, eine ruinöse Sucht gehabt, und war emotional komplett instabil, ja. Und am Ende ist sie an Gelbsucht gestorben und es hat mehrere tausend Briefe hinterlassen. Ich finde, das ist schon mal ein Leben.
Georgiana Cavendish,
Jawohl.
ja, die ist die eigentlich interessantere bei dem Lady Grey
Ja, nach
Tee,
der
das
hätten sie mal einen
stimmt.
Tee benennen sollen, oder?
Ja.
Also wirklich.
Ja, da vielleicht auch eher dann sonst irgendwas mit
Was
Geld
ich nicht
oder
gedacht hätte, Pizza
Spielkarten.
Margherita, dass die auch nach einer Frau benannt wurde.
Das wusste ich, das wusste ich, das wusste ich.
Cool.
Das wird immer gerne genommen im Quiz.
Ah.
Das wird total gern genommen.
Ja. Okay, der Pizzabäcker Esposito, es Raffaele Esposito, hat angeblich die erste Pizza für diese Königin ausgeliefert, aber er war der Einzige, der die Empfangsbestätigung behielt und eingerahmt in seine Pizzabäckerei gehängt hat. Und deshalb hat er das quasi so für sich,
Genau.
ne, vereinbart, einnahmt.
Nur
Ja.
deshalb, weil die hat auch woanders Pizza bestellt, auch hier bei Pizza World und bei Pizza Hut und so hat die das auch. Und die haben aber leider nicht die Belege
Ja, ganz
aufbewahrt.
schön blöd.
Und nur der Raffaele Esposito, der war klug genug. Und danach hat der ja auch noch das Lied geschrieben.
Ja, der war pfiffig. Der war auch ein schlaues Kerlchen. Und
Despacito.
sie hat nach dem Tod ihres Mannes im Palazzo Margherita, gibt es auch noch, in Rom gewohnt. Und der Grund, warum genau diese Pizza so entschlagenen Erfolg hat, war die Farbgebung.
Ja.
Ne, das ist italienischer eben. Ne?
Italienische
Genau.
Nationalfarben. Rote Tomaten, weiße Mozzarella und grünes Basilikum.
Und sie hatte auch als Halbdeutsche, wie sich das gehört, den Aufstieg von Benito Mussolini unterstützt. Ja?
Guck mal, was immer so nebenbei neben so einer Pizza Margherita hier noch wieder
Ja, also immer wenn
rauskommt.
ihr jetzt mal eine Pizza Margherita esst, denkt an Mussolini. Versteht ihr? Ist miteinander verwoben. Ja? Genau.
Also
Wunderbar.
ich habe noch die Geschichte nachzuliefern, die im Kinderbuch steht davon. Und zwar war das, dass die Königin wollte auch mal sowas Tolles wie eine Pizza essen. Und dann hatte der König gesagt, was ist so ein arme Leute essen? Nein, das geht doch nicht. Und dann hat der Koch hat ihr das extra bereitet und dann in den Nationalfarm, weil er auch nicht genau wusste, was er da noch aufmachen sollte. Und so ist das. Ne? Da war gar nicht die Rede von so einem
Und
Esposito.
die
Ne?
Margarete, weil sie ja Halbdeutsche war, es gefällt mir auch. auch gut, hat sich sehr für Luftfahrt interessiert, ja, und war im barocken Ballon immer unterwegs und hat Preise bekommen, den Luftschifferpreis. Und jetzt pass auf, die hat sie gestiftet. Und das Geilste, was es überhaupt gibt, über sie zu sagen, war, dass sie einige Lebensjahre in Marburg verbrachte. Ich bin ja aus Gießen, das ist quasi ums Eck. Ja.
Da haben wir wieder den persönlichen Bezug zu dir, der Pizza Margherita und dem
Und Buna. Seit dieser Zeit, und jetzt kommen wir in die jetzige aktuelle Zeitreihe, seit dieser Zeit tragen die Marburger Jäger als besonderes Zeichen der Wertschätzung die italienische Krone sowie ein großes M für Margherita, die Pizza, auf ihren Schulterklappen.
Ist ja verrückt.
Und jetzt schließt sich der Kreis, Ilka. Es ist alles rund.
Ja, und du hast dich immer gewundert bei denen, warum haben die dann M im Gürtel?
Ja, ich habe mir gedacht, weißt du, die Schulterklappen mit M, das bedeutet die Größe. Es gibt L, es gibt ja. S, es gibt M.
Ja. Ja, ach so, ja klar, oder XL.
Ja, ja, aber nee.
Bevor du jetzt zu Sarah Bernard voreilst, weil du hast mir einfach was unterschlagen und das wusste ich, dass du mir das unterschlagen willst, weil es dir unangenehm ist. Die Nonnenpfürzchen.
Oh, nee, ja, das stimmt, das gefällt ist mir so unangenehm. Gut.
Das warst du von Anfang an, war dir das unangenehm. Deshalb werde ich das jetzt auch vortragen hier. Und zwar Klosterrezept, das war noch aus der Zeit, wo ich noch eine Nonne war, habe ich immer die Nonnenpfürzchen gebacken. Aus dem Frühbarock, nimm ein halb Pfund Mehl, einen halben Schoppen Milch, ein Viertel Schoppen Rosenwasser, lass es sieden, rühre Mehl hinein, bis es trocken ist. Immer über dem Feuer schlage 4 Eier da rein, bis es recht ist wie ein dicker Teig. Dann wie eine Nuss groß in das heiße Fett getan, lasse es backen nicht zu schnell und wohl getreift. Dieses typische Brandteig-Schmalzgebäck hieß im Mittelniederdeutschen zunächst Nonnenfurt, in Klammern von Nonnen gut zubereitet, wurde aber rasch zum ähnlich klingenden Nonnenfürzchen.
Du hast das vorgetragen wie die Hexen von Macbeth, ja, ihre Prophezeiung. ja, sehr schön, hat einen hohen Unterhaltungswert. Ja, ich weiß auch nicht genau, es ist lustig, aber irgendwie auch so ein bisschen unangenehm. Ja, mir ist das ein bisschen unangenehm.
Furz? Ach, gar nicht. Und was sagst du denn zum Frauennabel? Da habe ich schon überlegt, ob ich das mal nachbacke.
Klingt gut, also klingt lecker eigentlich. Ja, ich muss ja jetzt wieder an die Tortellini denken, an den Nabel von der...
Ja,
von der
zweimal Nabel in dieser Folge.
Lucret, ja.
Ebenfalls aus Brandteig, wie sein christliches Schwesterchen wegen des hüftvergoldenen Frittierfettanteils ein echter Kampfstern Kalorika, wird der Hanim Göbegi hergestellt, der Frauennabel. Dieses Dessert ist aus Brandteig, bekommt durch das Eindrücken einer tiefen Mulde in das Teigbällchen einen Nabel, der auch nach dem Frittieren bestehen bleibt und dessen erotische Anmutung durch Zugabe von Rosenblütenwasser und Granatapfelkern gesteigert werden kann. So.
Weißt du noch diese Bierwerbung, weil so prickelt in meinem Bauchnabel, diese französische Stimme?
Die Bier, die so hat geprickelt in meine Bauchnabel.
Fand ich auch.
Ja, weiß
fand
ich.
Fand ich auch nicht so toll. Ja. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Ja, jetzt kommen wir also zu der Sarah. Bernhard oder Bernard, französisch, Paris, geboren. Bernard. Und zwar am selben Tag wie ich. Also nicht im Jahr, aber immerhin am selben Geburtstag, ja, 22. Oktober 1844, ne? Und das fand ich irgendwie schon geil, schon mal. Da fängt schon mal gut an mit uns, ja. Mhm. Und die hatte ja so ein krasses Leben. Nach der, das kann man gleich vausschicken, ist die Sarah Bernard-Torte, richtig? Benannt. Mhm.
Ja, habe ich noch nie gegessen, aber soll sehr gut sein.
Klang auch sehr, sehr, sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und als ich mich hier so reingelesen habe, ich habe erst ja mal so gedacht, es ist vielleicht gar nicht spannend, aber dann habe ich so gedacht, meine Fresse, das ging aber auf und ab bei der, oder? Die Identität des Vaters ist unbekannt. Sie ist bei ihrer Mutter, also die wurde gleich weggegeben quasi. Ja, die Mutter war irgendwie so eine Schauspielerin. Sie ist dann irgendwie im Kinderheim aufgewachsen, wurde erst betreut vom Kindermädchen, dann wurde sie mit 10 Jahren in eine Klosterschule weggegeben. Die Mutter war währenddessen mit dem Halbbruder von Napoleon III. Zusammen, ja. Und hat ihr dann irgendwie.
Immerhin taucht hier schon mal ein Big Name auf. Der Halbbruder von Napoleon dem
ja,
Dritten.
Das klingt doch nach was. Der hat so mitgeholfen, dass das losging. Ja, weil der Beziehungen hatte. Mhm. Und dann hat sie Iphigenie von Tauris hat sie gespielt. Und dann ist aber leider nach wenigen Monaten hat sie so dermaßen mit einer wichtigen Kollegin verkracht, dass sie rausgeschmissen wurde und jahrelang nur auf kleinen Bühnen spielen durfte. Sie hatte, aber da war sie 14, als es losging. Ne? Mit 18 war sie Iphigenie. Mhm. Dann hat sie ein paar Jahre rumgetingelt. Dann hat sie einen Sohn gekriegt in Paris, ja, von einem belgischen Fürsten. Auch ne? Interessant.
Mhm. Ja.
Aber die Familie hinderte ihn daran, sie zu heiraten. Das heißt, sie hatte ein uneheliches Kind. Dann war sie bei verschiedenen Theatern und als die Theater geschlossen wurden im Krieg 1870-71, hat sie Verwundete gepflegt. Und dann...
Das ist ja auch
ja, schön. Und dann ist sie wieder mit einer Schauspieltruppe in London aufgetreten, war in den USA unterwegs, 51 Städte, stell dir das doch mal bitte vor, damals, ja. Griechenland, Ungarn,
deshalb
Spanien,
ist die auch weltberühmt, weil die getingelt
Wahnsinn,
ist.
Wahnsinn, oder? Belgien, überall war die.
Ja, und aber deshalb ist die weltberühmt. Man fragt sich doch, wieso ist die weltberühmt? Gab es da einen Fernseher? Nee, die ist weltberühmt, weil sie getingelt ist.
Ja, richtig, da die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich dachte so, naja, Instagram geht ja auch schnell. Stimmt. Damals musstest du wirklich noch irgendwo hin. Und dann Alexander III. Und Königin Victoria fanden sie ganz toll. Dann war sie mit einem Kerl zusammen, der gesagt hat, Jacques Damala, ich bin so ein geiler Typ, ich kann mit meiner Frau, die ja weltberühmt ist, kann ich zusammen auftreten. Wir machen ein Theater, ja, und dann zeigen wir irgendwelche Sachen. Er war Grieche, zeigen irgendwelches griechisches Gedöns so. Und die Leute mochten das nicht. Und er war auch noch glücksspielsüchtig und morphiumsüchtig und hat immer die Theaterkasse geplündert. Und dann hat sie sich getrennt.
Aber er hat auch schlecht gespielt, weil er immer diese griechische Akzent gehabt hat.
Das ist so lustig. Muss sofort an David Sedaris denken, so lustig. Ja gut, und dann haben sie also sich immer wieder on-off-mäßig, würde ich sagen. Aber dann starb er mit 34 an den Folgen von seiner Sucht. Ne? Und dann war sie also finanziell ruiniert worden von ihrem Kerl, war dann wieder auf Welttournee, wieder unterwegs, überall, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und hatte zahlreiche Liebhaber, ja, auch richtig so interessante Leute, wie zum Beispiel so ein Illustrator, der ein Plakat gemacht hat, was dann weltberühmt wurde.
Das hält jung. Sowas hält jung.
Naja, und dann hat sie also zum Beispiel Fotos von sich veröffentlicht, wo sie in einem Sarg liegt und ihre Rollen studiert oder schläft. Und dann hatte sie eine Menagerie heimischer und exotischer Tiere, hat ihre Memoiren geschrieben, hat zwischendurch ein Bein amputiert bekommen, egal, ja, war irgendwie, hatte eine Professur am Konservatorium.
Ich dachte, du fragst mich jetzt, was eine Gangrene ist.
Was ist eine Gangrene?
Ich dachte, du fragst mich eine Gangrene.
Was ist eine Gangrene?
Das ist, wenn dein Bein abfault.
Ich dachte, das wäre auch so ein Gericht, was nach ihr benannt wurde, eine Gangrene. Das klingt wie so eine leckere Vorspeise.
Eine Gratin.
Weißt du? Und also
jetzt war es so lecker
nach
bis
nach der
eben.
Gangrene wurde dann der Hirsch serviert. Okay, ja. Also 1915 musste dann das rechte Bein unterhalb der Hüfte, das ist schon ziemlich knapp, ja. Das ist wirklich irre. Und dann hat sie trotzdem noch weiter gesteppt und irgendwie eine Welttournee nochmal durch die USA gemacht.
Mit einem Bein gesteppt.
Unglaublich, unglaublich, mit einer Beinprothese.
Und sie war noch Malerin und Bildhauerin,
ich
war sie auch noch.
Phänomenal, ja.
Ja, ja. Und sie hat auch Hamlet gespielt. Sie wurde auch dafür bewundert, dass sie die Männerrollen übernommen hat. Das ist doch
auch was. Das finde ich auch so toll, oder? Sie hat Hamlet gespielt. Wie irre ist das denn, ja? Und ach, also wirklich.
Aber sie hat das schon auch schräg ein Anna Waffel, muss man auch mal sagen. Ne? Also wieder haben wir es wieder mit einer histrionischen Persönlichkeit zu tun.
Aber die Torte ist der Hammer.
Ich will unbedingt die... Die Torte ist der Hammer.
Viel Buttercreme.
Aber ich will jetzt unbedingt noch die tote Tante
Ja,
bringen.
Die tote Tante ist cool.
Weil das finde ich so eine schöne Story auch. Die kenne ich auch, die Story, kannte ich vorher schon. Also wenn man so auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel ist, dann geht man ja manchmal dahin und sagt Lumumba. Und dann denkt man, Lumumba, ja okay, das ist Kakao, Rum, Sahne. Woher kommt denn das Lumumba? Und da kann ich euch gleich sagen, das darf man auch nicht mehr sagen. Na, denn der Name ist vom kongolesischen Politiker Patrice Lumumba abgeleitet.
Ja, aber warum?
Also ein Schwarzer.
Ja.
Weil er schwarz ist.
Also ich bitte dich so. Aber.
Und Kakao. Kakao.
Ja, Helene Kakao. Darf ich sagen, aber Lumumba nicht mehr, oder wie? Ist doch eine Ehrung. Nee,
genau, der Name, das ist wie das Beispiel Mohr im Hemd oder Negerkuss oder das Zigeunerschnitzel.
Ja, aber der Frauennabel? Ja,
ist verboten. Oh. Aber Lumumba ist ja ein Eigenname, das war ja wirklich jemand. Na, so, aber ich wollte eigentlich auf die tote Tante hinaus. Und zwar, es ist genau das gleiche wie Lumumba sozusagen. Auch Rum, Kakao, Sahne, das mache ich nämlich im Café ganz oft, tote Tante. Und zwar ist es von der Legende, dass auf der Insel Föhr, da war eine Tante sozusagen, die ist von Föhr weggegangen und die ist in die USA und da ist sie verstorben oder Südamerika sogar. Und dann wollte sie aber gerne auf Föhr wieder begraben werden. Und die Urne von ihrer Asche, das wäre sehr teuer geworden, wenn man das quasi so deklariert hätte wie eine Urne mit Asche. Das wäre teurer gekommen. Und die Familie hatte nicht so viel Geld. Und deshalb haben sie in die Kakaokiste getan. Und deshalb ist es die tote Tante.
Das ist wirklich süß. Und dann ist sie zurück auf die Insel gekommen. Wie süß, oder?
Ja, in der Kakaokiste, weil es günstiger Urne. War.
Ich habe einen Vorschlag, Ilka. Bei euch wird ja auch ab und zu mal beigesetzt, da im ländlichen Bereich, ja? Und wenn du so eine Beerdigungsgesellschaft hast, ja, dann mach doch so ein Beerdigungsgedeck, kalter Hund und tote Tante. Als Kombi, oder? Das wäre doch eine fantastische Idee. Erstmal schmeckt das sehr lecker. Und dann ist das auch stimmungsmäßig einfach passend, ja?
Ja, weiß ich nicht, ob mir das nicht irgendwie angekreidet wird, irgendwie als besonders geckig. So, was haben wir noch? Die Pavlova haben wir noch und Krebsisette. Okay. Wollen wir das noch bringen? Ja, natürlich. Die Pavlova ist ja eine Speise, eine Torte, glaube ich, ne? Oder so ein Dessert.
Eine mit Sahne und Früchten gefüllte Torte aus einer Bise.
Genau, Baiser ist das Wort. Baiser, also es ist so Baiser.
Wurde in Australien und Neuseeland als Nationalgericht angesehen. Das hast du gegessen, wenn du deiner Nation dienen wolltest oder sie feiern wolltest. Stell dir mal vor.
Ja. Aber ging auf die Pavlova zurück. Mhm. Dann fanden die ja so toll da.
Ja.
Die russische Meistertänzerin des klassischen Balletts.
Ja, die hat auch den sterbenden Schwan ganz toll gemacht, 1907. Da ist sie ganz toll. Und weil sie so ein Tütü hatte, glaube ich, wurde quasi assoziiert, dass das eine Torte sein müsste, die nach ihr benannt wurde. Und sie wurde nur 49 Jahre alt.
Das ist nicht wirklich alt.
Einer Lungenentzündung in Den Haag in einem Hotel.
Aber was mich noch mehr interessiert, ist die Machart. Mhm. Die Machart ist noch geiler, weil kennst du diese Baisers, die einmal oben hart sind und unten sind sie so weich? Das macht das nämlich aus. Das ist Geile. Und der Trick ist, Essig und Zitronensaft und Stärke muss man dazu tun. Ah, köstlich ist das.
Ich weiß nicht richtig. Baiser, es gibt doch diese weißen Dinger, die so hart sind. Die gibt es nicht mehr, glaube ich. Früher, wenn die jemand bestellt hat, Eltern haben gesagt, Ina, du gehst das Brötchen holen. Muss ich da rein, Brötchen holen? Und dann stand vor mir eine, die gesagt hat, ich hätte gern 4 Stück von diesen weißen Dingern da, ja. Und dann habe ich wirklich, ich kann Styropor nicht leiden, ja. Wenn ich nur allein an Styropor denke, kriege ich schon so eine Gänsehaut. Weißt du, was ich meine? Die stellt sich schon alles hoch.
Ja,
und so ist es mir gegangen, wenn diese Bäckerin dann nach diesen weißen... Oh, furchtbar.
Ja, es ist ähnlich.
Und ich habe mir vorgestellt, wie kann man das denn essen, Ilka? Wie isst man denn sowas?
Das schmeckt köstlich.
Kannst du da reinbeißen?
Einfach reinbeißen. Ja, einfach reinbeißen.
Genauso kannst du in Kreide beißen.
Viele nehmen... du nimmst die Dinger ja für ein Dessert. Also meistens frisst du sie ja nicht so weg, sondern du nimmst die einfach als Beilage noch für ein Dessert.
Also die Leute haben die nie so selber so geknabbert im Auto oder so.
Man kann die knabbern, aber die wir selber machen, die schmecken richtig toll, weil wir machen da so Haselnusspulver mit rein. Die sind richtig lecker.
Okay, die bestehen ja aus purem Eiweiß, ne?
Eiweiß, Zucker, Haselnuss. Ja, ja. Also wenn man das so macht wie wir. Ja. Die schmecken richtig lecker. Und die Leute schneiden die dann auf oder bröseln die und dann kommen die auch so in Nachspeisen mit rein.
Ja, das,
ne? Wenn man so Himbeer-Nachspeise
macht. Ja, das ist ganz lecker, wenn man die nicht mehr so
das nicht
fest
mehr.
Hat. Ja, das stimmt. Aber da braucht man sie doch gar nicht erst fest nicht zu machen. Mehr. Da macht man einfach schon gleich das weiche Zeug da rein. Ah, egal, egal, egal.
Ja. Ja, Marshmallows kannst du ja nehmen.
Ja, ist auch sowas. Da kannst du mich auch einmal um Globus, gell, wirklich. Ja.
So, Crêpe Suzette. Liebe ich. Oh, ich liebe Crêpe Suzette, finde ich total lecker mit Orangenlikör.
Ja, das ist schon toll, das ist so
ja,
ausgebucht.
Mag ich sehr gern.
Finde ich auch, ja.
Niam, ja. Niam, niam.
Da weiß man nicht so ganz genau, ne? Es war irgendeine Suzette angeblich bei Edward dem Siebten dabei. Im legendären Café de Paris in Monte Carlo. Ne? Und als da Pfannkuchen gereicht wurden, hatte er eine Suzette an seiner Seite und er fand es ganz grandios, an Silvester auch noch. Und dann wurde eben dieses Crepe-Ding danach dieser Suzette benannt. So die Legende,
wobei,
1896.
Wobei aber der Kochlehrling einen Fehler gemacht hat. Der hat nämlich aus Versehen das angezündet und dann hat er aber gemerkt, ach du Scheiße, jetzt mache ich da einen Gig draus. Und dann hat er das schnell probiert und noch ein bisschen Likör zugemacht und ein bisschen Zucker und hat die Krebs da reingeworfen und hat dann gesagt, das soll so. Und dann wurde er total gefeiert dafür.
Ja, vielleicht hieß er auch Süßes.
Ja, und das Ding, hallo, und das Ding, er ist auch wieder ein Schüler vom Meisterkoch Auguste Escoffier, den wir ja heute schon zweimal benannt hatten und wurde später der Leibkoch von John D. Rockefeller.
Damit sind wir sozusagen doch, damit, womit wir gestartet haben, ist die ganz große Kunst, ja, des Runderzählens.
Ja.
Wir sind da am Ende, wo wir gestartet sind. Ich mag auch noch die Geschichte von dieser Comedia-Frau, die auf der Bühne einfach immer so viele Pfannkuchen essen musste, ja, dass sie aus Mitleid wurde dieser Pfannkuchen dann nach ihr benannt, weil es zu dem Stück gehörte, dass sie jeden Abend haufenweise diese Pfannkuchen essen musste. Das ist doch
ist auch eine
schöne
Story.
Geschichte. Die ist auch verbrieft. Andere Quellen sagen das.
Und dann müssen wir vielleicht noch aufklären, dass der Auguste Escoffier auch den Pfirsich Melba erfunden hat und nicht nach der Insel, ne, nicht Melba und Elba und sowas alles, sondern Nelly Melba, die australische Sängerin. Mhm. Das war die Frau schlechthin, die hat alle so begeistert und da hat auch die ist aufgetreten da und dann hat er das für sie kreiert. Und zur Eröffnung des Hotel Carlton in London im Juli 1899. Das finde
ich
auch
schön. Sie war auch die erste Primadonna der Welt.
Mhm. Ja, das finde ich auch schön.
Australische Nachtigall wird sie auch genannt.
Ja. Dann trällern wir jetzt unser Abschlusslied. Was meinst du? Guck mal, wir sind schon richtig spät.
Ja, genau. Ja. Machen wir mal. Ja, oh Gott, schon wieder über eine Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Material so lange und wir haben die Nofretete noch unterm Tisch gehalten. Egal. Wir haben alles gegeben, Ilka.
Ja, es ist ja auch, wir wollen ja auch immer uns selber etablieren und unsere Storys loswerden. Ich meine, du weißt, wir kriegen hier kein Geld für. Na, das Wenigste,
bisschen Spaß.
Dass die Leute uns zuhören.
Ein bisschen Spaß haben.
Na, dass einfach jemand auch mal was über uns hört, wie wir so sind, wie wir so leben. Na, also,
ja,
ich glaube, ich mache mir jetzt irgendwie was.
Was machen wir denn als nächstes, mein Schatz?
Weiß ich auch nicht mehr.
Ich was glaube, wir denn? Reden über Goldzähne und Frauen und Männer.
Ah, ja. Das ist ein ganz böses Thema. Und da habe ich nicht persönlich, aber in meinem engsten Freundeskreis sind böse Dinge geschehen mit Männern, die sich lustig machen über Frauen, die auf Plattformen sind, die Frauen auch finanziell versuchen abzuzocken. Oder dass man mit Bots schreibt auf irgendwelchen Plattformen und denkt, mein Gott, was ein netter junger Mann. Dabei redet ihr vielleicht mit dem Angestellten von Parship oder es ist einfach nur ein Programm, was euch antwortet. Aber das wollen wir in unserer nächsten Geschichte.
Stichwort Pussy Rider.
Ja.
Okay. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche und bis dann.